Wir haben heute schon 25% alternative Rohstoffe in unseren Anlagen. Beispielsweise, wir machen Zement aus Bauschuttfraktionen, aus Ziegelbruchfraktionen, aus Betonfeinsanden. Und wir wollen diesen Anteil bis 2040, das ist unser Ziel, auf 50% erhöhen.
Herzlich willkommen zu Ökologisch, dem Podcast von Ökolution. Wir reden hier über das Klima, über die Klimawende, über konkrete Projekte und grundsätzliche Zugänge und das immer mit dem Ziel Wachstum, Standort, Klima zusammengedacht. Themen gibt es viele. Strom und Batterien, E-Kraftstoffe und Wasserstoff, all das hat uns in letzter Zeit schon beschäftigt. Und heute geht es um Beton. Ja genau, um den Baustoff, um seine Produktion und ums Bauen an sich. Mein Name ist Christian Cimitesch und mein Gast heute ist Diplom-Ingenieur Sebastian Spaun. Er ist im Vorstand des Vereins Betondialog Österreich und Geschäftsführer der Vereinigung der österreichischen Zementindustrie. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind.
Grüß Gott und herzlichen Dank für die Einladung.
Und vielleicht wollen Sie sich gleich unseren Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen ausführlicher vorstellen, als ich das jetzt kurz getan habe. Wer sind Sie? Was machen Sie?
Ja, also vielleicht ganz kurz. Ich bin Umwelttechniker. Ich habe auf der Universität für Bodenkultur studiert. Bin jetzt schon seit 27 Jahren beim Zementverband, habe dort sehr, sehr lange die umwelttechnische Abteilung geleitet und seit 10 Jahren bin ich Geschäftsführer dieser Interessensvertretung, die auch ihrerseits stark in der Forschung engagiert ist. Wir betreiben mit der TU Wien gemeinsam mehr Forschungsaktivitäten.
Wie kommt man auf die Idee, Zement und Beton zu seinem Berufsfeld zu machen?
Naja, ich habe zuvor gearbeitet in der Kreislaufwirtschaft, Abfallwirtschaft. Da ging es darum, eine Müllverbrennungsanlage in Oberösterreich in Wels zu bauen und einen Recyclingpark. Für mich nach dem Studium das interessanteste Projekt in Österreich. Und dieses Projekt ist dann in die Betriebsphase übergegangen und dann war es ein Inserat im Standard oder in der Presse. Man suchte einen Umweltexperten. Okay. So einfach ist es erzählt.
Spannend und dann dabei geblieben.
Dann dabei geblieben, ja.
Und genau darüber werden wir jetzt reden, nämlich über Beton, der meistverwendete Baustoff der Welt, nicht nur in Österreich. Beton ist überall. Ich glaube, das kann man sich einfach mitkriegen in Gebäuden, Straßen, Brücken. Modernes Bauen wäre wohl ohne Beton, traue ich mir mal zu sagen, kaum denkbar. Andererseits, der CO2-Fußabdruck von Beton ist enorm. Und CO2 ist natürlich unsere große Herausforderung in der Klimawende. Darum starte ich einfach auch gleich mit dieser ganz großen Frage. Einerseits, warum ist Beton so CO2-intensiv und zweitens, was können wir dagegen tun?
Ja, das danke für die Frage und ich komme gleich dazu zu behaupten, dass nur ein Teil dieser Frage stimmt. Beton ist der meistverwendete Werkstoff, aber sein CO2-Fußabdruck spezifisch auf einen Tonne oder auf einen Kubikmeter Beton bezogen, ist gar nicht groß. Also er ist im Vergleich zu anderen Werkstoffen eigentlich ein relativ CO2-armer Werkstoff, aber wir brauchen in Österreich 30 Millionen Tonnen und wir brauchen auf der Welt 30 Milliarden Tonnen pro Jahr von diesem Stoff. Ist das ein Grund, sich auszuruhen, wenn ich jetzt sage, im Vergleich zu anderen Werkstoffen ist er gar nicht so CO2-intensiv? Natürlich nicht. Wir müssen die Klimaneutralität erreichen und wir werden sicher im Gespräch noch darauf kommen, wie wir das, in welchen Schritten wir das angehen wollen.
Also es macht die Menge.
Es macht die Menge die Musik, ja.
Also weil wir haben in Österreich ja, ist ja doch die Zementindustrie einer der stärksten Verursacher von CO2-Emissionen, oder?
Ich denke, ja, das so ist ein bisschen, 3% genau, des wir haben 3% der österreichischen Treibhausgasemissionen. Ja, das sind 3% zu viel, wenn man so will, unter den strengen Klimazielen. Aber dafür, dass wir einen Stoff erzeugen, der eigentlich 50% von all dem macht, was auf der Welt produziert wird, also für die 50% Anteil am, wenn man so will, am Materialvolumen der Welt, da sind dann 3 oder 4% wieder gar nicht so viel. Man müsste sich die Fragen stellen, wer macht denn die restlichen 97? Aber das tun wir natürlich auch alle.
Ja, natürlich. Auch wir stellen uns die Frage für alle Bereiche. Reden wir doch gleich über die Frage, was jetzt den Zement betrifft. Wenn wir über Beton sprechen und CO2-Emissionen, dann ist, denke ich, klar, der Zement ist da der Haupttreiber davon.
Ja? Genau. Vielleicht ganz einfach erklärt, ungefähr 12% im Beton ist Zement, also 12 Masseprozent. Der Rest ist Kies, Sand und Wasser. Und Zement dient als Bindemittel, er klebt den Sand und den Kies zusammen. Gleichzeitig heißt das aber, dass wir knapp 90% dieses Werkstoffs nicht in einem energieintensiven Prozess wie der Zementherstellung brennen müssen, sondern eben nur 12%. Und das macht in Summe den Beton dann gar nicht so CO2-intensiv. Mhm. Wenn wir zum Zement kommen, dann hat die Erzeugung von Zement, das ist ja letztlich ein Werkstoff, ein Klebstoff, der aus den Naturprodukten Kalkstein und Ton erzeugt wird, gebrannt wird. Und dummerweise brauchen wir aus dem Kalkstein die oxidische Form. Wir brauchen ein Calciumoxid und um das zu gewinnen, müssen wir das aus Kalkstein brennen. Und der Kalkstein ist ein Carbonatgestein. Und wenn man vom Carbonat zum Oxid kommen will, dann geht CO2 verloren in diesem chemischen Prozess. Also wir haben ein bisschen einen Pferdefuß. Wir kommen nicht anders zu dem Oxid, aus dem man dann die Zementgrundkomponenten macht. Und deswegen geht uns dieses CO2, das im Kalkstein seit Jahrmillionen gespeichert ist, in diesem Prozess verloren. Das ist unsere Achillesferse beim Produzieren von Zement.
Und das ist, glaube ich, ein Unterschied zu dem, wie wir sonst über CO2-Emissionen reden. Meistens geht es bei CO2-Emissionen ja letztlich um die Erzeugung von Energie und darum, dass was verbrannt wird, fossile Brennstoffe in den meisten Fällen. Bei Zement ist es was anderes. Da ist die CO2-Emission nicht hauptsächlich wegen dem Energieeinsatz, genau, sondern er kommt einfach aus der stofflichen Verwendung.
Genau, er kommt aus diesem Naturstoff Kalkstein heraus, genauso auch wie bei der Kalkproduktion. Und wir brauchen natürlich Energie, um die hohen Temperaturen, man muss also den Kalkstein, den Ton letztlich bei 1450 Grad brennen.
Das ist fast so viel wie bei Stahl.
Ja, also schon, ist fast so viel wie bei Stahl.
Schon wirklich warm.
Genau, ja. Aber was unsere Brennstoffe anlangt, da haben wir ja schon vor vielen, vielen Jahren erkannt, dass wir weg wollen aus der Abhängigkeit von Kohle und Öl, war das vor allem in unserem Prozess, weniger Gas. Und haben vor vielen Jahren beschlossen oder die Strategie gewählt, dass wir uns aus Sekundärbrennstoffen, also aus Abfallkreisläufen speisen wollen. Vielleicht schließt sich da ein bisschen der Kreis zu meiner Herkunft. Und wir zählen heute zu dem Standort auf der Welt, der es geschafft hat, zu 85% fossile Primärbrennstoffe zu substituieren. Durch etwas, was wir vorfinden vor der Haustüre, also die nicht rezyklierenden Anteile und Reste einer Volkswirtschaft, die wir verwerten. Aber da sind wir schon relativ gut. Und was jetzt sozusagen diese Prozessemission anlangt, auch dort haben wir uns ganz klar das Ziel gesetzt, dass wir alles tun wollen, primärseitig sozusagen diese Prozessemission zu reduzieren. Wir haben heute schon 25% alternative Rohstoffe in unseren Anlagen. Beispielsweise, wir machen Zement aus Bauschuttfraktionen, aus Ziegelbruchfraktionen, aus Betonfeinsanden. Und wir wollen diesen Anteil bis 2040, das ist unser Ziel, auf 50% erhöhen und suchen daher überall Fraktionen, die ebenso ein Calciumoxid schon in sich haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Seit vielen Jahrzehnten verwerten wir das, was die Stahlindustrie im Hochofen nicht braucht, nämlich das Gestein. Die Stahlindustrie braucht das Eisen. Und wir holen aus dem Hochofen, wir sehen den Hochofen fast ein bisschen wie die Römer einen Vulkan, die Asche des Vesuvs zum Bauen verwendet habe, so orientieren wir uns, was kommt aus anderen Industrieanlagen heraus, was schon in einem Ofen war, weil diese Stoffe sind meist hydraulisch und das ist, was wir suchen. Wir suchen hydraulische Stoffe.
Was bedeutet hydraulisch?
Na, hydraulisch bedeutet, dass diese Stoffe, wenn man sie an der freien Natur liegen lässt oder allenfalls Wasser oder Regen draufkommt, dass die fest werden. Das war bei den Aschen des Vesuvs so. Damit haben die Römer ihr Opus Cementitium schon vor 2000 Jahren gebaut, das Pantheon beispielsweise. Aber im Grunde genommen machen wir das heute mit moderneren Methoden auch. Also wir sind ein sehr großer Recycling- und Kreislaufprozess geworden über die Jahre. Und warum sind wir das geworden? Weil wir zeigen konnten, dass sich Kreislaufwirtschaft und Recyclingwirtschaft, dass sich das rechnet. Also wir haben Kreislaufwirtschaft innerhalb der Zementindustrie natürlich zu einem Geschäft gemacht und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass Kreislaufwirtschaft muss ein Geschäft sein, sonst kommt sie zum Erliegen. Man kann sowas nicht befehlen oder vorschreiben, ohne Business Case keine Wirtschaftszukunft.
Das ist natürlich ein grundsätzlicher Zugang auch von Ökolution. Wir müssen mit der Klimawende Geld verdienen können, nur dann wird sie tatsächlich stattfinden. Beim Beton recyceln wir in Österreich 97%, stimmt das?
Ja, da geht die Datenlage ein bisschen auseinander, aber Betonbruch oder sortenreiner Betonbruch hat einen positiven Warenwert, der ist also begehrt. Und insofern geht Betonbruch in die Verwertung, ob es jetzt 97, 90 oder 95%, das ist deswegen nicht leicht zu erheben, weil niemand ganz genau weiß, wie viel Beton aus dem Abbruch unserer Häuser und Städte zurückkommt. Das Umweltbundesamt führt dazu diverse Statistiken. Aber man kann, also was wir sicher wissen, ist, dass von etwa 5 Millionen Tonnen Betonbruch, die jährlich so zurückkommen aus der Volkswirtschaft, dass nur 20.000 Tonnen deponiert werden. Und der Rest geht also in Verwertungsprozesse und Verwertungsanlagen. Also wir haben einen der höchsten Kreislaufanteile, vergleichbar mit den anderen bekannten Metallen, Papier in etwa. Nicht?
Jetzt haben Sie gesagt, Sie versuchen den klassischen Zement zu substituieren, bis zu 50%
ist das Ziel. Bei den Rohstoffen, bei den Rohstoffen, aus denen man Zement macht, gehen wir stark in die Substitution. Wir wollen möglichst wenig Naturstoffe abbauen für diesen Zweck, weil wir diese Stoffe auch in anderen industriellen Produkten erkennen. Deswegen arbeiten wir hier sehr eng mit der Montanuniversität zusammen. Auf der Brennstoffseite haben wir unsere Hausaufgaben bereits gemacht. Dort nähern wir uns sozusagen aus den Resten, aus den nicht rezyklierbaren Resten der Volkswirtschaft schon sehr erfolgreich. Vielleicht ein kleines Bonbon: am Höhepunkt der Gaskrise haben mich Journalisten angerufen und gesagt, Herr Spahn, es muss Ihnen fürchterlich gehen bei diesen Gaspreisen. Und ich habe geantwortet, nein, geht es nicht, wir haben kein Gas in unseren Prozessen. Also da haben wir zum ersten Mal so richtig bemerkt, dass diese Entscheidung vor 20, 25 Jahren wohl gar nicht so falsch war, weil der Abfall ist uns eben nicht ausgegangen.
Klimapolitisch sinnvoll und in dem Fall dann hat sich gezeigt, auch ökonomisch sinnvoll, wenn man nicht vom Gas
abhängig war. So kann man das sehen, wobei man eben sagen muss, gleich um Kritikern hier sozusagen zu begegnen, natürlich sind darin auch nicht rezyklierbare Kunststoffabfälle, die ihrerseits natürlich einen CO2-Fußabdruck haben. Das ist ja ganz klar, im Emissionshandel müssen wir diese Emissionen auch melden und dafür auch Zertifikate abgeben. Aber in einer ökobilanziellen Betrachtung ist das anders. Dort darf man tatsächlich die Emissionen aus Abfällen herausrechnen, weil irgendwer in einer Volkswirtschaft muss eben diese Abfälle verbrennen. Österreich hat ein Verbrennungsgebot für nicht rezyklierbare Abfälle und da teilen wir uns die Märkte gemeinsam mit der Müllverbrennung in bester Zweisamkeit.
Und dann bleiben uns jetzt aber immer noch 50% an Zement, der immer noch dann aus Kalkstein und Ton erzeugt werden muss. Welche Möglichkeiten haben wir da beim CO2 noch runterzukommen?
Also genau, fangen wir vielleicht von vorne an. Das, was wir in unseren Öfen brennen, ist ja der sogenannte Zementklinker. Das ist jenes Material, das mit den Emissionen und mit dem Energieeinsatz verbunden ist. Das heißt, das Erste, was wir anstreben, ist, dass wir Zemente erzeugen, wo möglichst wenig von diesem Klinker drin ist. Unser Ziel hier für 2040 ist, dass wir von heute 68% Anteil auf 52. Schreckliche Zahl, ich sage trotzdem nicht 50, weil es ist das Ergebnis einer langen Berechnung, dass wir auf 52% hinunterkommen. Dass wir also Zemente gleicher Qualität erzeugen, gleicher Dauerhaftigkeit mit möglichst wenig von diesen mit Emissionen verbundenen Zementklinker. Warum bin ich da zuversichtlich bis 2040? Weil es uns bereits gelungen ist, einen Zement zu erzeugen für den gesamten Bereich des Hochbaus. Also Hochbau ist alles das, was trivial gesagt über der Grasnarbe, über der Erde verwendet wird, in Häusern und so weiter, also vornehmlich in Häusern, in Bürobauten, in Schulen und so weiter, wo auch die Masse des Betons hineingeht. Und dieser Zement hat heute schon nur mehr 50% von diesem Zementklinker. Den können wir nicht in jeder Anwendung des Tunnelbaus, des Tiefbaus einsetzen. So weit ist die technologische Entwicklung noch nicht. Aber in den eher nicht so anspruchsvollen Anwendungen, denken Sie hier in einem Gebäude, das Gebäude hat die nächsten 100 Jahre 20 Grad plus minus 10. Das friert nicht und so weiter. Also dort können wir den schon gut einsetzen. Den haben wir auf den Markt gebracht und wir streben an, dass dieser Zement der neue Massenzement wird, 1,4 Millionen Tonnen, so grosso modo wäre da das Ziel. Und wir haben immerhin schon eine 250.000 Tonnen in die Märkte bringen können. Der Zement hat einen deutlich geringeren Fußabdruck, weil eben nur mehr 50% von diesem Klinker drin ist. Nächster Punkt ist, auch die Betontechnologie, wo Zement das Bindemittel ist, unternimmt ihrerseits große Anstrengungen, wiederum den Zementgehalt im Beton möglichst gering und optimal zu halten. Trivial gesagt, wenn Sie die Zwischenräume zwischen den Körnern, zwischen den Kies- und Sandkörnern möglichst optimieren, so dann brauchen Sie auch möglichst wenig Klebstoff. Man nennt das die Packungsdichte und vieles mehr. Also wir haben in der ganzen Wertschöpfungskette Optimierungspotenzial. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass wir seit ungefähr 10 Jahren, vielleicht schon länger, sind wir der Standort auf der Welt, wo sowohl die Zementerzeugung heute die niedrigsten CO2-Emissionen aufweist, als auch der Beton als Endprodukt europaweit, weltweit zu den führenden CO2-Fußabdruck zählt. Auf das sind wir stolz und wir wollen diese Spitzenposition auch beibehalten bis zur wirklichen Null. Und es versteht sich von selbst, dass da noch ein langer Weg vor uns liegt. Jetzt habe ich 2 Punkte genannt, möglichst wenig Klinker im Zement, möglichst sparsam und effektiv mit Zement in Betonen umgehen. Dann Kreislaufwirtschaft, was wir auf der Zementseite tun, können wir auch auf der Betonseite tun. Stichwort Recyclingbeton. Dort haben wir eigentlich ein ganz anderes Problem. Heute werden diese 4-5 Millionen Tonnen Betonbruch schon rezykliert. Aber ich habe Ihnen eingangs gesagt, wir produzieren pro Jahr etwa 30 Millionen Tonnen. Das heißt, warum ist das so? Wir bekommen also nur 10-14% der jährlich produzierten Betonmenge zurück. Warum? Weil Beton so ein langlebiger Werkstoff ist. Unsere Brücken, unsere Tunnels, unsere Bauwerke, unsere Häuser sind Gott sei Dank kein Consumer Product, das wir aus irgendwelchen anderen ökonomischen Gründen schnell durch die Volkswirtschaft schleusen können. Das heißt, wir bauen immer noch den Stock, das Lager an Bauwerken auf und noch ist es nicht in Sicht, dass wir irgendwann mal ein stabiles Gleichgewicht bekommen zwischen Rückfluss und Aufbau, zumal es ja auch eines der klimapolitischen Ziele und der ressourcenpolitischen Ziele ist, dass wir Gebäude, die im Aufwand einen Fußabdruck erzeugen, möglichst lange in der Bewirtschaftung halten. Ich glaube, das schont die Geldbörse und die Ressourcen. Also vielleicht ein Satz noch dazu. Eines der möglichen Potenziale, wo wir trotzdem noch zusätzlichen Betonbruch herausbekommen oder sagen wir so Gesteinskörnungen, also Kies und Sand, ist der Bodenaushub. Und zwar, da ist es ja politischer Konsens, dass wir diesen Bodenaushub, das sind jährlich 40 Millionen Tonnen, wo irgendwie jemand für irgendetwas ein Loch in den Boden gräbt, der unterliegt heute noch dem sogenannten Abfallregime. Also in dem Moment, wo sie Boden angreifen und herausholen, ist er Abfall. Und das ist ein Hindernis für Kreislaufwirtschaft. Aber da sind die politischen Absichten sehr weit gediehen, dass wir den Boden aus diesem sogenannten Abfallregime herausbekommen. Und das könnte dann ein Turbo sein, dass man aus diesem Bodenaushub wiederum Gesteinskörnungen, die da natürlich auch drinnen sind, gewinnt. Und wir die anstelle von abgebauten Naturstoffen einsetzen. Also man sieht, dass Kreislaufwirtschaften in der DNA von Zement und Beton liegt.
Wenn Sie sagen, der Aushub unterliegt dem Abfallregime, das heißt, den darf man gar nicht verwerten, sondern der wird automatisch deponiert?
Darf man schon, aber Sie wissen, dass Kreislaufwirtschaft hat ja auch sehr viel mit Imagefragen zu tun. Und der Grund, warum sauberer Bodenaushub oder relativ innerstädtischer Bodenaushub zum Abfall wird, ist, dass derjenige, der ihn aushebt, ja eine sogenannte Entledigungsabsicht hat. Ja. Er braucht ihn nicht mehr und will ihn loswerden, nicht? Und da ist aber jetzt sowohl europäisch als österreichisch die Einsicht gereift, nein, dieser Stoff muss im Kreis geführt werden, nicht nur für den Ausgleich von Unebenheiten hier auf unserer schönen Landkarte, sondern besser noch, indem man die Wertstoffe in diesem Boden herausholt und gezielter einsetzt. Und da kann das Abfallregime manchmal auch ein Hindernis sein, um die vielen KMUs sozusagen dort an den Stoff zu bringen.
Jetzt bleibt uns immer noch ein bisschen CO2 aus der Produktion heraus. Und jetzt muss ich natürlich fragen, kann man das nicht einfach abfangen? Kann man das nicht einfach, so wie man früher Schornsteine sauber gemacht hat, können wir nicht das CO2, das dann notgedrungen entsteht, abscheiden, wie der Fachbegriff lautet?
Ja, das kann man. Das Stichwort, also komplizierter Begriff, aber Carbon Capture heißt eigentlich das Abscheiden. Also ein Begriff, der in den Medien oft genannt wird. CCS, Carbon Capture und Storage. Und damit meint man, ja, man kann CO2 abscheiden. Das hat man im Übrigen schon viele Jahre in anderen Branchen gemacht. Aber es ist halt ein extrem aufwendiger Prozess. Warum ist das so? Man muss de facto neben ein Zementwerk eine chemische Fabrik nochmal dran bauen. Und wir haben jetzt in Norwegen die erste diesbezügliche Anlage ist in Betrieb gegangen. Das ist die Anlage von Heidelberg Materials in Brevik in Norwegen. Und die scheiden die Hälfte der CO2-Emission dieses Zementwerks ab. Heute schon verwenden eine klassische Technologie, die sogenannte Aminwäsche dafür. Aber jetzt muss man eines sagen, die Investitionskosten dieser Anlagen lagen jenseits einer Milliarde Euro. Ein Zementwerk kostet neu vielleicht 500 Millionen. Ich glaube, das zeigt Ihnen schon, wie groß die Herausforderung bei dieser Technologie noch ist. Wir haben diese Technologie klar in unseren Roadmaps drinnen, aber wir haben nicht alles in unserer eigenen Hand. Warum? Wenn wir innerhalb unserer Werkszäune mit diesen großen Anlagen CO2 abgeschieden haben, dann haben wir es letztlich in einem Tank oder in einer Pipeline. Aber diese Pipeline muss von unseren Werken ja auch wohin gehen. Entweder zu jemandem, der dieses CO2 weiterverarbeitet, Stichwort E-Fuels, oder wir hatten so ein Projekt in Österreich gemeinsam mit OMV und Borealis, Carbon to Product war der Name, wo wir Kunststoffe machen wollten aus diesem abgeschiedenen CO2. Wer zu früh kommt, straft die Geschichte. Wir waren mit diesem Projekt tatsächlich zu früh. Die Transformationsfonds der EU hat das als noch zu teuer empfunden, diesen Kreislauf, diesen Kohlenstoffkreislauf zu schließen. Ich denke, dass diese Technologie kommen wird müssen, weil die Menschheit braucht Kohlenstoff. um Produkte wie beispielsweise Kunststoffe und andere Werkstoffe zu erzeugen. Aber heute ist es noch zu weit weg von einem Business Case. Aber zurück zu den Voraussetzungen, die wir außerhalb der Werkszäune unserer Anlagen brauchen. Ja, wir brauchen Pipelines, wo wir dieses CO2 von A nach B transportieren. Wir brauchen also CO2-Infrastruktur. Ja, wir brauchen sehr viel erneuerbare Energie. Diese Anlagen werden entweder mit thermischer Energie betrieben oder mit sehr viel Strom. Also die Herausforderungen, die ein Standort wie Österreich außerhalb der Werkszäune noch zu erledigen hat, sind sehr groß. Insofern ist verständlich, dass heute eine gewisse Nachdenkphase in der Branche eingetreten ist. Wir wissen, dass wir ohne diese Technologie nicht auskommen. Aber wir sehen auch, dass es hier in Europa, dass Österreich droht, im Vergleich zu anderen Standorten in eine Schieflage zu geraten. Warum? Das Zementwerk Brevik liegt am Meer. Die Nordsee ist bereits, die ausgebeuteten Lagerstätten für Kohle und Gas in der Nordsee sind bereits vorbereitet. Die Gesetze, die man dazu braucht, sind bereits umgesetzt. Und was nicht passieren darf, dass es hier in Europa bei den Binnenstandorten wie Österreich, Bayern, unsere Nachbarländer nun einmal sind, dass hier eine Wettbewerbsverzerrung hin zu den küstennahen Standorten gelingt. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, der sich die Bundesregierung bewusst ist und auch immer bewusster wird. Wie schaffen wir auch im Binneneuropa die Industrie zu halten, auch wenn wir wissen, dass wir einen Startnachteil haben?
Weil Lagerstätten hätten wir ja in Österreich auch. Das ist ja auch schon sozusagen getestet und erforscht. Die Grundlagen fehlen noch. Die Regierung hat es im Regierungsprogramm, Carbon Storage auch in Österreich zu erlauben.
Ja,
die
genau.
Deutschen haben Sie es jetzt da gerade erlaubt.
Wir warten jetzt schon sehr lange, aber sehnsüchtig, und auch hier politisch ist der Konsens eigentlich bereits da, dass wir die entsprechende gesetzliche Grundlage bekommen. Bisher ist dieses Carbon Capture and Storage in Österreich noch verboten. Es war auch in Deutschland verboten, aber die Hintergründe waren sehr spezifische. Aber die gesetzliche Situation muss sich noch ändern, und es sind ja dann auch noch sehr viele Begleitgesetze sozusagen umzusetzen. Aber es ist einfach wichtig, man motiviert kein internationales Kapital nach Österreich, hier in Investitionen hineinzugehen, wenn rein formal ein Gesetz diese Technologie noch verbietet. Also hier ist der Druck schon relativ groß, und ich würde mir sehr wünschen, dass wir hier attraktiv bleiben, auch um internationale Projekte in Richtung Carbon und Capture nach Österreich zu bekommen. Das ist Geld, das hier im Standort Zukunft möglich macht.
Wenn wir über Beton reden, müssen wir, denke ich, auch noch über ein anderes Thema reden, nämlich über die Bodenversiegelung. Auch die ein großes Thema, wenn es um die Klimawende geht. Eine Herausforderung für Biodiversität, aber letztlich auch für Lebensqualität. Wir alle freuen uns ja über Wiesen und Wälder, gerade im Herbst in der Wanderzeit. Können wir bauen, ohne noch mehr Boden zu schädigen?
Ja, das können wir, aber ich mahne bei dieser emotional aufgeladenen Diskussion, Sie haben es gerade gesagt, Wiesen und Wälder, ich warne davor, dass wir das nur emotional sehen. Bei diesem Thema muss man einen kühlen Kopf bewahren. Ich glaube, dass jedem Menschen klar ist, wenn wir neu bauen, dann ist diese Sensitivität, die wir in den letzten Jahren gewonnen haben, wichtig, sich Fragen zu stellen: Ist der öffentliche Verkehr gut ausgebaut dort, wo ich baue? Haben wir bereits Infrastruktur, Kläranlagen, Digitalisierung, all diese Hausaufgaben, haben wir die überlegt? Das ist für mich klar. Ist ein Standort gescheit und günstig? Ja. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch sehr klar sein, wenn wir, und dann haben wir natürlich viele Möglichkeiten durch unseren Baustoff, aber auch durch andere. Zu umbauen, Sanierung ist der neue Neubau, sagt man. Wir werden also dort, wo es möglich ist, das Stadtbild erlaubt, in die Höhe bauen. also mit weniger Fläche und natürlich auch in die Tiefe bauen, was wir an Infrastruktur unter der Erde zusammenbringen, beziehungsweise an Wohnraum über der Erde, das macht Sinn. Aber Realitätssinn deswegen, weil wenn wir uns anschauen, wie der Megatrend Globalisierung dazu führt, dass Menschen in attraktive Städte ziehen, in attraktive Regionen ziehen, dann hat Österreich hier keine große Chance, nicht mehr in die grüne Wiese auch bauen zu müssen. Warum? Wien wächst in 10 Jahren um die Größe von Graz. Graz wächst in 10 Jahren um die Größe einer Kleinstadt in Österreich. Wir sind eben ein sehr attraktives Land und deswegen wollen viele Menschen wohnen und sie wollen auch meist stadtnah wohnen. Das heißt, wenn wir die Potenziale Grauland zu nutzen, Industriebrachen umzuwidmen, in die Höhe und in die Tiefe zu bauen, ausgeschöpft haben, dann dürfen wir uns kein X für ein U vormachen, dann werden wir auch in die grünen Wiesen bauen müssen. Ja, das ist ein Ausverhandlungsprozess, den Österreich zu führen hat. Ich bin aber der Meinung, dass wir eigentlich mit der überregionalen Raumordnung bereits sehr starke Instrumente in Händen haben und dass es auch den gesellschaftspolitischen Konsens und hoffentlich auch den politischen Konsens hat, es gescheit zu machen, es klug zu machen. Also insofern kühler Kopf, alles tun, was sinnvoll und richtig ist, aber nicht so tun, als ginge es ganz ohne Flächenbedarf.
Ich glaube tatsächlich, die Stimmung dazu hat sich ja inzwischen ein bisschen geändert. Und gerade, wie Sie sagen, in die Höhe und in die Tiefe zu bauen, ja, bietet uns einfach andere Möglichkeiten. Und die hektargroßen Flachbau-Gewerbeflächen, glaube ich, gehören der Vergangenheit an,
zumindest wüsste ich jetzt. Ja, sind wir uns da nicht zu sicher? Ich glaube, wir alle werden zu einer Internetkäufergesellschaft und das braucht diese Lager und diese Vorhaltelager brauchen eben auch Flächen. Aber natürlich, dass jede Gemeinde stereotyp die gleichen 6 Ketten weit weg vom Stadtkern, ich glaube, da sind wir wirklich klüger geworden. Flächen werden wir in gewisser Weise trotzdem brauchen. Und ich sehe das Thema auch viel größer, wenn Sie durch Wien gehen, aber auch durch Graz gehen, da hat sich in den letzten Jahren doch sehr viel in der Begrünung dieser Städte getan. Ich glaube, gerade hier in so einem attraktiven Bezirk, in dem wir gerade hier sitzen, da sieht man, dass jede kleine Bauminsel ist ein bisschen ein Kleinod geworden. Und ich glaube, dieses Attraktivmachen von Städten, in denen man grün, Bäume mit Flächen, mit versickerungsfähigen Flächen, mit Schwammstädten, wie es so schön heißt, wo wir das überschüssige Hochwasser geschickt im Boden zwischenspeichern. Das ist auch eine Sehnsucht, mit der wir verhindern, dass die Menschen am Wochenende wegfahren oder hinausfahren, weil sie die Städte am Wochenende nicht attraktiv empfinden. Also klug auf allen Ebenen Städte lebenswert machen, dann können wir Flächenbedarf oder einen großen Fußabdruck auch in den Griff bekommen.
Gibt es eigentlich auch wasserdurchlässigen Beton oder was in der Art?
Ja, natürlich gibt es das. Also gibt es schon sehr lange. Das sind die sogenannten Drehenbetone, nicht? Eher bekannt waren die Drehenasphalte, aber es gibt genauso auch Drehenbetone und das wird in Wien auch flächenhaft angewandt. Also überall dort, wo wir zwar Befestigung brauchen, wie in den Fußgängerzonen, die immer mehr werden und an der wir uns ja alle gerne gewöhnt haben, dort kommen solche Produkte zum Einsatz, auch versickerungsfähige Pflasterbefestigungen. Noch einmal wichtig ist, dass wir Flächen, die eine gewisse Befahrbarkeit brauchen, sei es mit dem Rad, zu Fuß oder auch durch Lieferverkehr, dass wir die möglichst klug, versickerungsfähig und speicherfähig adaptieren. Und aber ganz wichtig, mit Grün kombinieren, sodass die Sonne von oben durch Beschattung und Verdunstung ferngehalten wird. Also Grün und Grau sollte das Motto sein und weniger Grün statt Grau.
So heißt es ja oft, in der Umsetzung wohl schwierig, aber ja, wir können es verbinden. Wie Sie sagen, und der Beton ist vielleicht ein innovativeres Produkt, als manche bisher dachten. Vielleicht können wir mit dem Podcast auch zu diesem Verständnis beitragen.
Also da würden Sie mir aus der Seele sprechen. Ich glaube, es ist ein, Es ist ein Werkstoff, der aufgrund seiner massenhaften, die Entwicklung von Beton ist wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Entwicklungen eines Werkstoffs, die wir in den letzten 40 Jahren gesehen haben. Also kein Werkstoff hat sich derartig entwickelt wie Beton. Und das kann ja wohl nicht daran liegen, dass er alles falsch macht oder schlecht macht. Ja, wenn ein Werkstoff stärker wächst wie alle anderen, dann hat er wahrscheinlich die Bauherren doch überzeugt. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, etwas zurechtzurücken, was in Vergangenheit vergessen worden ist, weil er war ein Wegbegleiter, den man nicht besonders sympathisch vielleicht findet, weil er überall ist. Weil wenn man aus der Haustür raustritt oder schon im Haus ist, tritt man irgendwo auf Beton, dann fährt man am Radweg, dann fährt man zur U-Bahn, dann fährt man mit der Westbahn. Also wenige Menschen wissen, dass ein Kilometer Autobahn weniger Beton enthält wie ein Kilometer Eisenbahn-Hochleistungsstrecke. Nicht? Also er ist überall und omnipräsent und das ist so ein bisschen wie das Mehl im Brot. Das findet man vielleicht auch nicht so attraktiv wie die Brioche-Kipferl und Croissants, die dann in der Auslage liegen.
Vielleicht schauen wir noch ein bisschen auf die Rahmenbedingungen, auf die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen. Einerseits, wir haben es jetzt schon mehrmals gesagt, einerseits geht es immer um die Frage, was rentiert sich, andererseits eben auch um die Spielregeln, in denen Produktion und letztlich auch der Markt mit allem drumherum stattfindet. Und da ist natürlich, wenn es um die Klimawende geht, der CO2-Preis eines der ganz entscheidenden Instrumente. Aus unserer Sicht, aus Sicht von Ecolution, ja auch grundsätzlich vernünftig, weil eine sehr marktwirtschaftliche Maßnahme, wie wir zu CO2-Reduktion kommen, ohne dass Politik sich jetzt zu kleinteilig in tausende Einzelheiten einmischt. Und dazu gibt es halt gerade aktuell auch einige Diskussionen. Der CO2-Grenzausgleich ist heftig diskutiert und auch der EU-Emissionshandel, die zweite Etappe, steht bevor. Wie schaut es aus Sicht der Betonbranche aus? Was kommt da auf Sie zu und wie können Sie damit umgehen?
Ja, also ich glaube, wenn man so wie ich oder vielleicht wir beide sehr nahe dran ist an dieser Entwicklung dieser ganzen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ich habe ja letztlich den Emissionshandel schon seit 2005 mitgemacht. Dann verwirrt einen das vielleicht nicht so stark wie den Konsumenten oder vielleicht auch den Zuhörer, was da jetzt politisch geschieht. Aber kommen wir zurück zu dem marktwirtschaftlichen Instrument. Also das ist grundsätzlich ein kluges Instrument. Das hat die Industrie immer wollen. Aber was wir vielleicht zu wenig bedacht haben, ein bisschen auch retrospektiv, ist, jeder braucht eben einen anderen CO2-Preis, um seinen jeweiligen Dekarbonisierungsschritt setzen zu können. Also beispielsweise die heutigen CO2-Preise im Verkehr beim Treibstoff bewirken einen Preisanstieg um 12 Cent. Jetzt kann sich jeder selbst ein Bild machen, ob ihn das zu weniger Autofahren bewegt oder eben nicht. Ja. Und bei uns ist es so, dass ich habe skizziert, in welche CapEx wir gehen müssen und noch gar nichts über die OPEX, also über die Betriebskosten gesprochen. Dort ist ein CO2-Preis von 70 Euro, wie wir ihn, vielleicht ist er gerade sogar niedriger, vorfinden, viel zu wenig. Also damit allein rechnen sich diese Investitionsprojekte natürlich nicht. Also das ist ein bisschen die Problematik.
Also Sie niemanden passt der CO2-Preis.
Jetzt wollen Sie von mir eine sensationelle Aussage, wenn Sie in die tiefe Dekarbonisierung der letzten, sage ich mal, 30% gehen, ja, dann würde das niemals ausreichen. Aber darum bin ich auch der Meinung, dass der CO2-Preis und der Emissionshandel allein das Problem nicht löst. Er löst es eben nicht. Wir werden natürlich die entsprechenden Förderungen brauchen. Es gibt da auch den Begriff Carbon Contracts for Difference. Also wenn man solche Anlagen investiert, dann wird man eine ganze Zeit lang nicht wettbewerbsfähig sein. Aber letztlich müssen wir wettbewerbsfähig sein, um die Zukunft zu bestreiten. Also ich glaube, da gibt es einfach eine Transformationsphase, in der wir jetzt drinnen sind. Jetzt ist sicherlich noch eine Phase von Pilotprojekten, um zu beweisen, dass es geht, um auch Erfahrung zu sammeln, was es wirklich kostet. Und irgendwann muss diese Phase, was heißt irgendwann, relativ rasch in eine Ausrollung über ganze Branchen gehen. Und dort muss es sich dann letztlich ökonomisch auch rechnen, diese Schritte zu gehen. Und da sind wir noch nicht, das muss man ganz offen sagen.
Und da haben Sie jetzt natürlich einen wichtigen Punkt angesprochen mit der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, weil natürlich die Maßnahme CO2-Handel, CO2-Zertifikate aus marktwirtschaftlicher Perspektive sofort mal einleuchtend ist. Wenn es das aber nur in einer Weltregion gibt und in anderen Weltregionen nicht, dann hat das auch Auswirkungen auf die Kostenstruktur und damit auch auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Ist das bei Beton und Zement auch ein großes Thema? Sind wir da großer Exporteur?
Nein, wir sind kein großer Exporteur in Europa, um das mal zu sagen, in Österreich auch nicht, gar nicht, in Europa auch nur wenig. Aber wir haben in den letzten 5 Jahren eine Verfünffachung der Importe erlebt. Warum war der Import vor 5 Jahren kein großes Thema? Zement ist ein schweres Produkt, es reißt sozusagen nicht gerne oder es ist aufgrund der Kostensituation nicht klug, Zement weiß Gott wie weit zu transportieren. Aber warum kam es zu einer Verfünffachung der Importe? Und warum sind die Länder, die ganz stark exportieren nach Europa, die Türkei und Ägypten? Und das gibt uns sehr stark zu denken. Das hat nicht nur mit dem Thema CO2 zu tun, vielleicht auch, sondern es hat natürlich damit zu tun, dass unsere Energiekosten, unsere Arbeitskosten, unsere generelle Wettbewerbssituation offensichtlich es attraktiv macht, aus anderen Ländern nach Europa zu importieren. Und das muss uns zu denken geben. Das ist meines Erachtens bei der Politik vielleicht noch nicht in jedem Sektor so stark angekommen, aber selbst bei einem reiseunlustigen Produkt wie Zement merken wir, dass die Märkte reagieren auf die Wettbewerbssituation. Also ich bleibe dabei, Emissionshandel kann einen Teil lösen, stabile Förderungen müssen einen anderen Teil lösen und das Wichtigste ist, ohne wettbewerbsfähig zu bleiben, ist alles nichts. Das spüren wir jetzt sehr stark.
Und die Wettbewerbsfähigkeit unter Druck sehen Sie jetzt nicht nur wegen der CO2-Preise, sondern auch wegen anderer Dinge, die Sie jetzt angesprochen haben, Energiepreise, Lohnkosten?
Ich glaube, ja, ganz klar. Und deswegen, Sie haben es zuerst angesprochen, Zement, Stahl und einige sehr energieintensive Produkte, für die hätte man oder hat man ja das CBAM, wieder so ein Kunstbegriff, also einen EU-Außenumweltabgabe. Der Hintergrund von CBAM ist...
CO2-Zoll, sage ich am liebsten, auch wenn es technisch nicht ganz korrekt ist.
Genau, ist technisch nicht ganz korrekt und der Herr Trump hört jetzt eh nicht zu. Aber der Grund ist einfach, es soll niemand mit Ökodumping nach Europa fahren. Also mit Produkten, die eine höhere CO2-Emission haben, wie der europäische Schnitt. Das soll nicht belohnt werden. Im Gegenteil, wenn einer mit schlechteren Produkten nach Europa fährt, dann soll er die Differenz zur europäischen Benchmark sozusagen zum europäischen Emissionshandelspreis auf sein Produkt drauf bekommen. Das versteht sich von selbst. Wir können hier nicht teurer produzieren durch die großen bevorstehenden Produktionen. Wir würden verdrängt werden. Aber CBAM löst nur das Thema CO2-Unterschiede. Die anderen Dinge, wo wir auch schwer unter Druck kommen, sind mannigfach und müssen auch gelöst werden. Ich habe mit großem Interesse gesehen, dass die EU-Kommission in Bezug auf Stahl jetzt reagiert hat und hier einen Schutzzoll eingeführt haben. Niemand in der Wirtschaft wünscht sich Zölle, über Zölle sprechen zu müssen. Aber die EU-Kommission hat sich sicher nicht leicht gemacht und auch nicht ohne Grund diesen Schritt gesetzt, weil ein Zoll natürlich versucht, diesen Wettbewerbsnachteil irgendwo abzumindern, um nicht strategisch verdrängt zu werden.
Wettbewerbsnachteil heißt jetzt aus Kundensicht aber natürlich auch Preisvorteil. Also wenn importierter Zement billiger ist, dann hat das natürlich eine Auswirkung auf Baukosten und jeder hat ein Interesse daran, billig zu bauen. Es jammern nicht alle, dass man in Österreich so teuer baut, sowohl jetzt als Einzelner als auch im großvolumigen Wohnbau zum Beispiel, aber natürlich auch bei Gewerbeimmobilien. Wie kommen wir da zusammen, dass einerseits Bauen leistbar bleibt und andererseits die Industrie trotzdem in Österreich passieren kann, wo sie, glaube ich, ja immer noch mit einer wesentlich besseren CO2-Bilanz passiert als anderswo auf der Welt.
Wir haben uns das ausgerechnet in Bezug auf diese zwei genannten Importländern. Zementindustrie global leistet sich ein wirklich bemerkenswertes Benchmark, Emissionsmonitoring. 1000 Zementwerke rund um den Globus machen da mit, 1000 von 4000, immerhin ein Viertel. Und insofern wissen wir, wie gut wir stehen. Also gebe Ihnen ein Beispiel, würden wir den österreichischen Zement durch ägyptischen Zement substituieren, und jetzt muss man dazu sagen, ägyptische Zementanlagen sind riesig in der Größe im Vergleich zu den mittelständischen Unternehmen, die wir hier noch in Österreich haben. Also die haben eigentlich eine Economy of Scale Vorteil. Trotzdem würde das bedeuten, dass wir über 1 Million Tonnen CO2 pro Jahr mehr verursachen würden, dann halt in Ägypten, wie wenn wir österreichischen Zement von heute verwenden. Ich spreche noch gar nicht von dem von morgen.
Dem Klima ist es ja egal, wo das CO2 emittiert wird.
Dem Klima ist es egal. Ja. Es macht also überhaupt keinen Sinn, die Bedenken und Sorgen der Industrie nicht ernst zu nehmen, sondern es macht auch aus klimapolitischer Sicht Sinn, diese Standorte, die im weltweiten Vergleich hervorragend sind, bei dem Weg hin zur Transformation zu begleiten. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Ich glaube, es ist unrealistisch, dass wir uns in Europa von den Klimazielen verabschieden. Ich sehe diesbezüglich auch keine wirklichen großen Veränderungen bei der EU-Kommission. Schauen wir mal, was die COP-Konferenz bringt. Aber wenn wir diese Klimaziele beibehalten wollen, und ich bin natürlich der Meinung, dass man das eine oder andere zeitliche und Fristigkeit verändern wird müssen. Wieder kühler Kopf und Realitätssinn ist hier gefragt. Wir müssen beides unter einen Hut bringen. Und es war uns bereits vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren klar, dass andere Regionen der Welt nicht so schnell auf diesen Zug aufspringen, wie wir uns das zum Ziel gesetzt haben. Also die Herausforderung ist groß, und ich bin dankbar, dass das Thema Wettbewerb und Wettbewerbsverzerrung jetzt auch in der politischen Arena wieder angekommen ist. Sage aber trotzdem nicht, dass wir die Themen untereinander ausspielen sollten. Wir müssen letztlich beide Aufgaben bewältigen, und Klimaschutz muss wirtschaftlich machbar sein, das ist klar.
Dann versuchen wir es in Richtung Abschluss noch mit einem positiven, ich hoffe positiven Blick in die Zukunft, wenn das EU-Ziel der Klimaneutralität ist 2050. Wie würden Sie sagen, wie steht die Betonbranche dann 2050 da? Wie kann man sagen oder was muss passieren, um sagen zu können, die Betonbranche hat die Klimawende geschafft?
Also ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass wir Klimaneutralität 2050 in der Wertschöpfungskette Beton erreichen können, dass wir den Bau bis dorthin tatsächlich schaffen zu dekarbonisieren. Ich bin auch zuversichtlich, dass wir, was die technologischen Optionen anlangt, noch nicht am Ende der Weisheit angekommen sind. Ich glaube, der Druck war noch nie so groß, auch aufgrund der Kosten, die wir aus den ersten Projekten sehen, hier noch weitere Anstrengungen zu unternehmen, auch die eine oder andere Alternative noch zu entwickeln und möglichst rasch in die Märkte zu bringen. Also meine Zuversicht bleibt, und ich finde es eher gut als schlecht, dass wir jetzt auch ein Thema Wettbewerb in Europa sehr stark spüren. Es ist dieser Realitätssinn vielleicht notwendig.
Also doch ein optimistischer Blick in die Zukunft, sowohl aus Wettbewerbssicht als auch aus klimapolitischer Sicht. Ich frage zum Schluss immer ganz gerne meine Gäste noch, ob sie noch Tipps haben für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht für das Thema noch mehr interessieren. Haben Sie da irgendwelche Empfehlungen? Gibt es dazu spannende Literatur, spannende Websites, gerne auch andere Podcasts, Veranstaltungen, an denen man als interessierter Mensch teilnehmen kann?
Sehen Sie, jetzt bin ich nicht vorbereitet auf diese Frage und ich scheue mich immer ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Aber
das,
ich sitze ja,
ich sitze ja auch hier
als Vertreter des Betondialog Österreichs. Unter gleichen Namen kommen Sie dort zur entsprechenden Homepage mit einigen an Informationsmaterial. Vor allem aber mit der Aufforderung, die schon im Namen liegt, den Dialog zu suchen. Unsere Branche ist sich bewusst, dass die Reise noch eine lange ist, aber sie ist sich auch bewusst, dass sie das nur schaffen kann, wenn es dazu einen gesellschaftlichen Diskurs und auch einen Konsens letztlich gibt. Also insofern kommen Sie mit uns in den Dialog kritisch und vorwärtsgerichtet.
Und ich ergänze dazu gerne, dass es vom Betondialog auch ein wirklich gutes Magazin gibt, das ich für sehr, sehr informativ halte. Wie üblich werden wir in den Shownotes auch die entsprechenden Links zur Verfügung stellen. Und damit endet diese Ausgabe von Ökologisch, dem Podcast von Ökolution. Wir freuen uns wie immer über eure Rückmeldungen, eure Kommentare. Gebt uns gerne Sterne, am besten 5 auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Empfehlt den Podcast auch weiter an Freundinnen, Freunde, weitere Interessierte. Und sagt uns immer auch gerne, welche Themen euch für nächste Ausgaben interessieren. Gerne per E-Mail oder als Kommentar direkt beim Podcast oder den Posts dazu. Lieber Herr Diplom-Ingenieur Sebastian Spaun, an Sie vielen herzlichen Dank für das großartige, spannende und facettenreiche Gespräch. Danke für Ihre Einblicke und Einschätzungen rund um den Beton. Danke, dass Sie heute bei uns waren.
Ja, ich danke für das angenehme Gespräch und dass Sie mich eingeladen haben. Herzlichen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ständig aktuelle Infos von Ökolution gibt's auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet uns auf LinkedIn, Instagram und TikTok. Folgt uns dort gerne, liked uns, kommentiert. Und vor allem freuen wir uns über alle spannenden Diskussionen, die dort stattfinden. Wir informieren auch gerne per E-Mail. Dazu könnt ihr euch auf unserer Homepage anmelden. Und damit bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wachstum, Standort, Klima. Zusammengedacht.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.